Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Podcast der Mission Money.
Wir sind heute back mit einem spannenden Gast. Sie ist eine der bekanntesten Wirtschaftswissenschaftlerinnen des Landes und auch Wirtschaftsweise. Herzlich willkommen, Veronika Grimm.
Ich grüße Sie.
Frau Grimm, jetzt müssen wir über ein Thema sprechen, das uns schon lange beschäftigt und das wirklich hart umstritten ist, und zwar das Gasembargo. Sie sind ja eine Befürworterin immer gewesen. Sind Sie immer noch dafür, dass wir das möglichst schnell durchziehen sollen?
Ja, zunächst mal wird das sehr polarisiert diskutiert. Ich war nie für ein Embargo in dem Sinne, dass wir uns von der Versorgung abschneiden, sondern ich habe mich sehr früh dafür ausgesprochen, dass wir diese immensen Zahlungsströme nach Russland beschränken. Mhm. Und natürlich, wenn man in diese Richtung agieren würde, dann könnte es natürlich sein, dass umgekehrt ein Embargo angedroht wird. Und wenn man dann sofort zurückzieht, dann braucht man gar nicht erst nachdenken. Deswegen habe ich immer gesagt, wir müssen uns auch mit dieser Konsequenz beschäftigen, was passieren würde, wenn es zu einem Lieferstopp russischer Energieträger käme. Aber im Wesentlichen muss es eigentlich darum gehen, diese immensen Zahlungsströme nach Russland zu beschränken. Monatlich werden 20 Milliarden Euro rund ungefähr nach Russland überwiesen. Das sind immense Summen, die natürlich die Sanktionswirkung abfedern, massiv, und die natürlich Russland Spielräume geben, diesen Krieg weiterzuführen und nicht wirtschaftlich zu Hause so stark unter Druck zu geraten. Und da, denke ich, ist so ein bisschen das Momentum verstrichen, weil man das natürlich hätte machen müssen in dem Moment, wo auch die anderen Sanktionspakete, insbesondere die Zentralbank-Sanktionen, aktiviert wurden und Russland einfach nicht so viel Zugriff auf Devisen hatte. Da wäre das sehr wirkungsvoll gewesen. Ich halte weniger davon, jetzt in der längeren Frist zu sagen, wir schneiden uns jetzt von der Versorgung ab oder schotten uns sogar komplett ab, weil da ist der strategische Nutzen mit Blick auf den Krieg, den Verlauf des Ukraine-Kriegs, natürlich viel, viel geringer.
Also wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, wir müssen uns quasi darauf vorbereiten. Das ist ja auch klar, es kann ja passieren, dass uns sozusagen das Gas abgedreht wird. Dann würden wir natürlich blöder stehen. Aber Sie würden es jetzt nicht mehr erzwingen, weil jetzt sozusagen das Momentum schon ein bisschen verstrichen ist. Also ist jetzt vielleicht die beste Taktik, ich sage jetzt mal nicht sich dumm stellen, aber einfach mal abwarten, was passiert. Und solange noch das russische Gas trotzdem kommt, ist es dann unterm Strich auch okay.
So würde ich nicht ganz sagen. Ich glaube, man hätte am meisten Wirkung erzielt, wenn man das relativ schnell angegangen wäre, dass man diese Zahlungsströme stoppt durch Überweisung auf Treuhandkonten, sodass Russland nicht direkt auf diese Mittel zugreifen kann, oder durch einen Importzoll, sodass eben ein großer Teil der Einnahmen bei der EU verbleibt und vielleicht eingesetzt werden kann, um der Ukraine zu helfen, und Russland eben relativ viel weniger bekommt. Oder durch ein Preisultimatum, dass man einfach sagt, man zahlt nicht mehr als einen bestimmten Betrag. Russland hat ja früher zu einem Siebtel oder Achtel der Summe uns beliefert und hat dann auch 2021 strategisch die Preise sehr stark in die Höhe getrieben, dadurch, dass eben in dieser Phase, wo die Wirtschaft sehr massiv zurückkam nach der Ukraine-Krise, dadurch, dass da eben nur die Mindestmengen, die vertraglich vereinbart waren, geliefert wurden, das hat natürlich die Gaspreise massiv angetrieben auf historische Höchststände, und davon profitiert Russland jetzt massiv. Und deswegen würde ich denken, es ist immer noch angesagt, sich sehr genau darüber Gedanken zu machen, diese Zahlungsströme einzudämmen, weil warum sollen wir denn ein Vielfaches, das 8-9-fache des historischen Gaspreises zahlen, wenn Russland uns auch zu viel geringeren Preisen früher beliefert hat. Also da würde ich denken, ist immer noch durchaus ein großer Handlungsbedarf. Es macht keinen Sinn, derartige Summen nach Russland zu überweisen in dieser Situation. Wo ich weniger Sinn drin sehe, ist, sich jetzt strategisch komplett abzukoppeln von Russland. Das kann man wollen, aber da sehe ich jetzt nicht unbedingt die strategische Notwendigkeit, das zu tun. Wichtiger ist, dass wir unabhängig sind, dass wir eben nicht erpressbar sind. Dafür müssen wir sorgen. Wir müssen Ersatzbeschaffungen klar machen in aller Welt. Und wir müssen auch schauen, dass wir fossile Energie einsparen in möglichst großem Umfang, sodass wir zum Beispiel im Winter nicht erpressbar sind. Und dann Putin nicht sagen kann, wenn ihr nicht was auch immer macht, dann stelle ich euch das Gas ab. Das wäre natürlich extrem schmerzhaft, wenn wir da sehr, sehr verletzlich weiterhin wären.
Da kommen wir gleich dazu, ob wir das hinkriegen und vor allem, wie wir das hinkriegen. Das, glaube ich, interessiert auch die Menschen zu Hause. Ganz kurzer Einwand noch. Jetzt haben Sie schon schön erklärt, dass die Energie oder das Gas, besser gesagt, aus Russland auch teurer geworden ist. Denn das war natürlich mal der große Vorteil, dass es günstig war. Jetzt befürchten natürlich viele, ja, okay, es ist vielleicht gut gemeint, wenn wir sozusagen die Zahlungsströme abschneiden. Aber Punkt eins, ja, Putin kann ja Rubel drucken, wie er will, bezahlt dann auch viele Soldaten in Rubel und er kann dann ja im Zweifel, ich sage jetzt mal, seine Energie, Rohstoffe, dann verkauft er sie halt nicht mal nach Deutschland, sondern nach China oder nach Asien oder sonst wohin. Also schießen wir uns da nicht selber ins Knie auf eine gewisse Weise?
Naja, das kommt immer wieder auf die auf den Zeithorizont an. Wenn wir unmittelbar die Bezahlung reduziert hätten auf Gas, dann wären nicht so viele Möglichkeiten gewesen, das anderweitig zu verkaufen, als einfach deshalb, weil Gas leitungsgebunden transportiert wird und jetzt nicht absehbar ist, wohin denn so schnell diese Gasmengen transportiert werden sollen. Asien ist an die Felder, aus denen wir beliefert werden, aktuell nicht angebunden, aber es sind Pipeline-Projekte in Planung. Also wenn wir jetzt mit einem längeren Zeithorizont von 2, 3, 4 Jahren nachdenken, dann ist es natürlich so, dass Russland die Gasströme auch umlenken kann und andere Abnehmer finden wird. Das ist einfach so. Ob die gleichen Preise zu zahlen sind, bereit sind wie wir, das steht in den Sternen. Vielleicht die historischen Preise schon, aber die Preise, die man uns aktuell abnimmt, da bin ich sehr skeptisch, ob China das bereit wäre zu zahlen. Ich glaube, da würden die auch massiv gegenhalten, mit gutem Grund.
Wie ist das denn jetzt eigentlich mit diesen ganzen Modellen? Da haben wir auch viel drüber gesprochen in den letzten Wochen und auch schon, ja, sind da jetzt mittlerweile schon fast mehrere Monate. Da hieß es ja, ja, das wird ja nicht so schlimm. Also sollten wir jetzt theoretisch kein Gas mehr aus Russland kriegen, wie auch immer, ob jetzt das Russland abstellt oder wir sagen, wir nehmen es nicht mehr, dass es dann nicht so schlimm wird. Also so ein Schock wie Corona, BIP, da geisterten ja viele Zahlen rum, -3, -6, -9, -12. Aber es ist irgendwie kontrollierbar, tut weh, ist dann aber gar nicht so schlimm. Jetzt meine Frage, wie soll man das denn nur ansatzweise mit einem Modell berechnen, wenn sozusagen mal der erste Dominostein umfällt und dann viele andere vielleicht ins Rollen kommen oder auch umfallen?
Ja, dazu kann man vieles sagen. Zunächst mal ist es ja nicht nur ein Modell, es gibt ganz viele verschiedene Modelle und ganz verschiedene Modellansätze, mit denen diese Situation evaluiert wurde. Das eine ist die energieökonomische Perspektive. Zum Beispiel hat die Leopoldina, ja die Wissenschaftsakademie, ja relativ früh auch eine Expertise vorgelegt, die aufgezeigt hat, wie kann man das dann energiewirtschaftlich adressieren sozusagen. Wo kann Gas herkommen? Wo kann eingespart werden? Wie groß könnte die Lücke sein, die bleibt? Das ist die eine Perspektive. Die andere Perspektive ist, wie können denn die Unternehmen reagieren? Und da gibt es dieses viel diskutierte Modell von Bachmann und Co-Autoren, das sich anguckt sozusagen, wie würde denn die Wirtschaft darauf reagieren, auf diesen Lieferstopp und wie könnte auch substituiert werden? Es ist ja so, dass wenn die Gasinputs wegfallen, dass dann entweder Gas substituiert wird oder eben auch bestimmte Produktionsprozesse entlang der Wertschöpfungskette dann substituiert werden durch Importe. Zum Beispiel Ammoniak importiert wird vorübergehend, anstatt es hier herzustellen in Europa. Und da ist vieles denkbar und die haben eben herausgefunden, es gibt schon ein signifikantes Potenzial zu substituieren entlang der Lieferketten, selbst wenn man sehr, sehr pessimistische Szenarien bezüglich der Substitutionsmöglichkeiten für die kurze Frist annimmt. Und dann gibt es noch weitere Modelle, Konjunkturmodelle, Konjunkturprognosen, die dann eben diese Steigerung der Öl- und Gaspreise mit integrieren in Szenarienrechnungen. Und die Vielfalt der Modelle deutet eigentlich darauf hin, dass das einen schwerwiegenden Schock für die Wirtschaft gäbe, aber dass es schon ein Schock wäre, der jetzt nicht -20 oder -30% ist, sondern wahrscheinlich so zwischen -3 bis -6%. Also diese -12%-Schätzung, die basiert darauf, dass man annimmt, die Wirtschaft bricht in einem Maße zusammen wie damals in Fukushima, wo wirklich die Beeinträchtigung der japanischen Wirtschaft nach der Katastrophe von Fukushima doch sehr, sehr unterschiedlich war von der Situation jetzt und natürlich auch ein massiver Schock durch den Tsunami und die Reaktorkatastrophe parallel, die dann auch eben das gesamte Stromnetz betroffen hat in einer bestimmten Region. Und ich würde sagen, davon sind wir doch relativ weit entfernt. Das kann man nicht so einfach übertragen. Aber man sieht, diese Bandbreite der Schätzungen ist groß. Es ist aber auch gar nicht so groß eine Uneinigkeit da, ob das, wie groß dieser Schock ist. Da ist, glaube ich, der Konsens ist extrem unsicher. Ist nicht so klar, wie viel, aber es ist so ungefähr zwischen -3 und -6% auf das prognostizierte BIP-Wachstum. Und ob das jetzt schwerwiegend ist oder nicht, ich glaube, in der Bewertung, da scheiden sich die Geister. Die einen sagen, das wollen wir uns eigentlich nicht von uns aus antun. Die anderen sagen, die langfristigen Folgen, wenn wir jetzt nicht agieren, wenn wir jetzt nicht gegenhalten, scheinen uns viel größer. Und deswegen ist es eigentlich wichtig, jetzt sehr konsequent auf diese Invasion der Ukraine zu reagieren, um Russland quasi nicht zu motivieren, mit dieser Strategie weiterzufahren, andere Staaten zu attackieren, weil dauerhafter Krieg in Europa, das ist wirtschaftlich natürlich viel stärker beeinträchtigend, als wenn man jetzt unmittelbar einen einen signifikanten Schock hinnimmt. Und zu dieser Fraktion gehöre ich eigentlich auch. Also ich sage auch, wir müssen sehr viel daran setzen, Russland zu demotivieren, klarzumachen, das ist keine erfolgsversprechende Strategie. Wenn sowas passiert, dann hält der Westen dagegen. Wir müssen eben alles daran setzen, dass das nicht so weitergeht.
Da, glaube ich, werden jetzt viele Zuschauer auch bei Ihnen, dass wir natürlich da ein gewisses Statement setzen und ja, dass da was getan werden sollte grundsätzlich. Aber jetzt bin ich mal ein bisschen pessimistisch. Bei Corona, das wurde vielleicht auch immer ein bisschen zu gut dargestellt. Natürlich hatten wir da einen kontrollierten kurzen Schock. Das war jetzt ja nicht so schlimm. Es hat sich ja schnell erholt. Aber man muss ja jetzt mal fairerweise sagen, das mit den Lieferketten, das funktioniert ja noch lange nicht. Jetzt haben wir eine satte Inflation. Und wenn wir darauf, also diese Probleme haben wir immer noch, wenn wir darauf jetzt nochmal einen Schock setzen und wenn vielleicht ja, Industrien ausfallen, da gibt es ja diese Beispiele, ich bin jetzt auch kein Experte dafür, aber wenn dann gewisse Wannen nicht mehr betrieben werden können, dann kann man sozusagen das wohl nicht mehr hochfahren so leicht. Also das geht ja nicht quasi Knöpfchen an, Knöpfchen aus. Wenn jetzt quasi auf diese Corona-Probleme, die wir immer noch haben, jetzt da der nächste Schock draufkommt, haben wir dann bald eine Inflation von 20-30%, haben wir dann nicht nur eine Stagflation, sondern eine richtige ja, Depression. Also das ist doch ein massives Risiko, oder? Was da alles hinten dran hängt.
Ja, ich glaube, man muss aber auch aufpassen, dass man nicht zu schwarz malt. Also ich glaube durchaus, dass diese Zeit aktuell wirtschaftlich sehr, sehr herausfordernd ist. Aber wir müssen auch sehen, dass wir nicht dadurch, dass wir Aktivitäten vermeiden, die beste Strategie, die beste Antwort darauf finden. Es ist ja so, dass wir mit dieser Entwicklung geopolitisch noch eine Weile zu tun haben werden. Es ist klar, dass Russland als sicherer Lieferant von billigen Energieträgern ausfällt und auch die Transformationspläne mit billigem Gas die Wirtschaft zu transformieren. Also viele Wirtschaftsbereiche, die heute sehr stark von Gas abhängig sind, wollen umstellen, zum Beispiel auf Wasserstoff oder synthetische Energieträger. Ein Beispiel wäre die Stahlindustrie. Da möchte man neue Hochöfen bauen, Direktreduktionshochöfen, die dann Qualitätsstahl herstellen, indem man grünen Wasserstoff einsetzt. Und bis grüner Wasserstoff günstig und in großen Mengen verfügbar ist, möchte man in der Zwischenzeit diese Hochöfen mit Gas betreiben und dann immer mehr grünen Wasserstoff beimischen, sobald das eben günstig verfügbar ist. Und das ist eine Strategie, die schon aufgegangen wäre, aber die natürlich darauf basierte, dass wir billiges Gas haben. Und das wird jetzt nicht so sein in der Übergangsphase. Und man braucht sich, glaube ich, keine Illusionen machen, dass wir sehr schnell wieder in dieser alten Situation sind. Das wollen wir auch gar nicht. Das sollten wir auch nicht wollen, weil es einfach uns erpressbar macht und weil es andere politische, sicherheitspolitische Probleme provozieren würde, wenn wir jetzt damit liebäugeln würden, sehr schnell wieder in die alte Handelsbeziehung mit Russland einzutreten, dann werden wir ein sicherheitspolitisches massives Problem in Europa bekommen, weil Russland natürlich damit darauf spekulieren wird, dass wir dann weitere Aggressionen auch abfedern werden und Appeasement betreiben werden. Und dann kann es eben passieren, dass sich diese Eskalation in Europa massiv ausbreitet. Also das dürfen wir nicht tun. Das ist eigentlich keine Option mehr. Und das bedeutet, dass Energieträger natürlich in der mittleren Frist teurer werden, weil wir müssen jetzt Gas, LNG aus aller Welt beschaffen. Wir haben uns auch entschieden, die Atomkraftwerke nicht weiterlaufen zu lassen. Aus meiner Sicht auch ein Fehler, weil für die nächsten 2 bis 6 Jahre wird es extrem herausfordernd aufgrund der höheren Energiekosten. Und das ist natürlich was, was der Industrie massiv Probleme bereitet, was jetzt ein sehr unangenehmes Szenario bezüglich der Wettbewerbsfähigkeit ist. Und natürlich muss man sich deswegen Gedanken machen, welche Transformationspläne tragen weiter und wo muss man nochmal neu nachdenken. Und ich glaube, diese Frage, kann es auch Kollateralschäden geben aufgrund zum Beispiel eines Lieferstopps russischer Energieträger, dass bestimmte Produktionsprozesse dann auch nicht mehr angeschmissen werden können, wenn sie mal abgeschaltet werden mussten. Ich halte das für relevant, aber in der Diskussion wird das so ein bisschen überzogen eingesetzt. Natürlich, wenn man sich sinnvoll vorbereitet auf die Situation des Lieferstopps, Gas beschafft in aller Welt, diese schwimmenden 5G-Terminals beschafft, die ja jetzt auch verfügbar sind, überraschenderweise. Da hat der Markt ja funktioniert. Wir haben eine hohe Nachfrage, hohe Zahlungsbereitschaft und kriegen die. Es ist zwar teuer, aber wir kriegen sie. Und wenn wir Energie einsparen, dann können wir natürlich diese Lücke so klein machen, dass wir jetzt nicht die abschalten müssen, die da sehr, sehr schwerwiegende Schäden hervorrufen. Wir müssen aber identifizieren, wer ist das denn? Ja, wo sind denn diese Industriebetriebe, die dadurch nachhaltig, dauerhaft geschädigt sind? Und wo sind denn die Industriebetriebe, die zum Beispiel, wenn ihr Input wegfällt, entlang der Lieferkette Kaskadeneffekte auslösen, massiven Schaden anrichten? Das ist die Herausforderung, jetzt bis zu einer möglichen Knappheit herauszufinden, wo müssen wir aufpassen, dass wir auf jeden Fall da die Gasversorgung nicht reduzieren. Aber ich habe das Gefühl, dass wir schon sehr viel weiter gekommen sind dort, wo es darum geht, einfach eine Gasversorgung sicherzustellen, also diese Lücke möglichst klein zu machen. Und das eigentliche, die eigentliche Herausforderung sind diese nächsten 2 bis 6 Jahre. Diese Zeit, wo wir noch nicht so weit sind mit dem Ausbau erneuerbarer Energien, dass wir da günstige Erneuerbare haben, aber wo wir immer noch in der Situation sind, dass wir das russische Gas durch teureres LNG substituieren müssen und eben die Kernkraft wegfällt. Wir wollen natürlich, wir können im Übergang Kohlekraftwerke umfangreicher fahren, aber das wollen wir ja nicht jahrelang machen. Eine ganz kurze, das wollen wir ja als Notlösung nutzen. Und nicht jetzt wieder in die Kohleverstromung massiv einsteigen.
Ganz kurze Frage zum Thema Atom. Da haben Sie quasi schon meine Frage vorweggenommen. Sie haben gesagt, es ist ein Fehler. Jetzt sagen das sehr, sehr viele Experten. Ich will jetzt mal sagen, früher war der Konsens klar gegen Atom. Mittlerweile hat man fast schon das Gefühl, er wäre jetzt für Atom, weil man einfach sagen muss, ja, in der Situation wäre es vielleicht nicht die schlechteste Option. Man sieht ja auch, wie Frankreich das zum Beispiel vormacht. Jetzt haben Sie ja auch gute Kontakte zur Politik. Sehr viele Experten sagen, ja, das mit dem Atom war vielleicht jetzt doch nicht so schlau, beziehungsweise vielleicht kann man es zumindest vorübergehend rückgängig machen. Ist das denn wirklich eine Option? Denn da gibt es ja auch mal die Fragen, in der Theorie ist es natürlich einfach, aber ist das in der Praxis überhaupt umsetzbar und warum macht es die Politik nicht?
Ja, da scheiden sich die Geister total und da unterscheiden sich auch die Geschichten, die erzählt werden. Also ich würde denken, wenn man es wirklich will, dann könnte man das machen. Das wäre mit massiven Problemen verbunden, weil man natürlich schon den Rückbau beschlossen hat, weil die Verträge schon abgeschlossen sind, weil es keine Brennelemente gibt, die jetzt unmittelbar natürlich verfügbar sind. Also man müsste dann auch in anderen Staaten die Brennelemente beschaffen. Bisher hat man die aus Russland beschafft, zu großen Teilen. Man müsste zum Beispiel nach Kanada gucken und müsste das natürlich mit einem gewissen Vorlauf machen. Und die Zeit wird natürlich immer knapper. Man müsste sich überlegen, welches Personal kann man denn für diese Kernkraftwerke nutzen. Ja, die meisten werden jetzt in Vorruhestand versetzt worden sein. Die Leute sind ja auf den Kernkraftwerken geschult. Man kann ja nicht einfach irgendwelche Leute anheuern, die dann dort arbeiten, sondern man braucht ja wirklich das geschulte Personal. Also da sind schon viele Herausforderungen mit verbunden und man kann sehr gut verstehen, dass sich die Industrie natürlich da nicht vordrängelt und sagt, oh, das ist eine super Chance, die betreiben wir jetzt weiter, sondern es ist eher eine Bürde. Also man müsste das gesellschaftlich sehr klar wollen und da ist es natürlich politisch so, dass die Frage ist so, wer schmeißt da seinen Hut in den Ring und sagt, für die Entscheidung stehe ich jetzt. Das ist politisch auch sehr gefährlich. Und auch von der Freigabe unter Sicherheitsgesichtspunkten ist natürlich auch so, wer zieht sich, wer setzt sich den Hut auf und sagt, ich unterschreibe jetzt und stehe dafür ein, dass die sicher betreibbar sind. Ja, wenn dann was passiert, dann ist man natürlich geliefert oder muss zumindest Angst haben, dass man dann für diese Entscheidung durchaus verantwortlich gemacht wird. Vielleicht nicht juristisch, aber es ist natürlich schon so, dass das schwierige Entscheidungen sind. Von der Sache her wäre es natürlich sehr, sehr wünschenswert, so ein bisschen Luft zu haben in den nächsten Jahren. Und wenn man jetzt sich die Situation anguckt, dann muss man sagen, man muss eigentlich wirklich umdenken und aus dieser Geschichte lernen, dass es eben sehr problematisch ist, wenn man auf einen Pfad setzt und denkt, das ist unser Transformationspfad und so wird es funktionieren. Dann passiert etwas, wie zum Beispiel der Angriff auf die Ukraine und dann geht der Plan nicht auf. Und wenn man dann keine Alternativen hat, dann ist das hochproblematisch. Und jetzt müssen wir eben schauen, dass wir nicht in der kommenden Zeit eben wieder uns auf einen Plan versteifen und sagen, so und so ist die deutsche Energiewende und so wird es funktionieren. Man muss, glaube ich, schon ein bisschen die Klappen aufmachen und sagen, erstmal ist es sehr, sehr hilfreich, dass zum Beispiel in der Europäischen Union wir ganz unterschiedliche Transformationspfade haben. In dieser Situation wird es auch plötzlich eigentlich eine Erleichterung, dass andere Staaten auf andere Transformationspfade setzen und nicht alle auf Gas, sonst hätten wir ein massiv größeres Problem. Ja? In Frankreich setzt man auf Atomkraft. Andere Staaten haben vielleicht bessere Rahmenbedingungen für erneuerbare Energien. Und wir müssen jetzt auch schauen, dass wir zumindest unsere möglichen Transformationspfade, also mögliche Mischungen zwischen zum Beispiel Elektrifizierung und Nutzung von Wasserstoff, dass wir da das Feld sehr breit offen halten, um die Chancen angreifen zu können, die sich bieten. Weil es kann ja zum Beispiel sein, dass wir, wenn wir, selbst wenn wir jetzt viel elektrifizieren wollten, dass wir einfach auf Hemmnisse stoßen, dass eben diese ambitionierten Ausbaupfade erneuerbarer nicht so einfach umsetzbar sind, dass der Ausbau der Stromnetze nicht so einfach umsetzbar ist. Und dann ist es eben ganz wichtig, jetzt neue Chancen zu eröffnen und jetzt nicht, man hört ja jetzt schon wieder, dass das Gasnetz zurückgebaut werden soll, weil ja jetzt klar ist, Gas, es hat nicht mehr diese Rolle in der Transformation, die ihm ursprünglich mal zugedacht wurde. Das halte ich für total ungeschickt. Wir müssen umgekehrt jetzt eben die Gasnetze viel schneller fit machen und alles, was an Kapazität da ist, nutzen, um eben es auch für Wasserstoff zum Beispiel nutzen zu können. Ja, also einfach die Optionsmöglichkeiten öffnen und nicht weiter verengen.
Aber ich höre schon raus, Atom schwierig, Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich eher unter 10%, oder? Können wir uns wahrscheinlich darauf einigen oder vielleicht sogar noch geringer?
Sehr unwahrscheinlich. Ja, das ist kein Wunschkonzert. Ne? Also man kann nicht, also es ist auch so, dass in Demokratien natürlich diese Entscheidungen sehr, sehr schwer zu treffen sind. Also man kann da jetzt auch nicht auf irgendjemand mit dem Finger zeigen, sondern es ist völlig klar, diejenigen, die jetzt für diese Entscheidung einstehen müssten, würden da sehr, sehr schwer zu tragen haben dran potenziell. Ne? Und es ist nicht mal sicher, dass die sich durchsetzen würden. Sondern es kann ja sein, dass man dann sozusagen seinen Hut in den Ring schmeißt für eine Lösung und dann eigentlich nur den Schaden der schlechten Presse kassiert, ohne dass man sich mit diesem Vorhaben durchsetzt. Also das ist schon eine hochriskante Sache zurzeit.
Wie hochriskant ist eigentlich der Fakt, dass wir nicht schnell genug vorankommen bei diesem ganzen Ausbau? Denn wir wissen ja, ich sage jetzt mal generell auf alles bezogen, wir müssen wahrscheinlich massiv investieren, massiv ausbauen. Das ist ja, glaube ich, gesetzt. Jetzt haben wir aber schon wieder die Probleme bei den LNG-Terminals. Dann geht es um die Schweinswale. Das ist ja auch durchaus berechtigt, wenn dann jede Interessensgruppe Bedenken vorträgt. Dann gibt es noch Probleme, glaube ich, mit der Flora- und Fauna-Verordnung der EU. Also da gibt es immer sehr, sehr viele Kleinigkeiten, sehr, sehr viele Probleme. Wie schauen denn da jetzt die Wirtschaftsweisen zum Beispiel drauf? Denn es muss ja wahrscheinlich, ich sage jetzt mal polemisch, mit dem Holzhammer ausgebaut werden, oder? Wenn wir vorwärts kommen wollen.
Ja, ich würde das auch gar nicht so, ich würde da gar nicht so polarisiert diskutieren. Ich meine, zwischen dem Holzhammer und dem, was wir tun, da gibt es schon noch sehr, sehr viele Schattierungen. Man muss ja auch sagen, selbst im Vergleich mit anderen europäischen Staaten sind wir schon sehr, sehr behäbig unterwegs in Deutschland. Also auch bei Infrastrukturausbau, Straße oder Schiene. Da hat man das Gefühl, dass oftmals zum Beispiel aus der Alpenregion die Anschlüsse schon stehen und eigentlich nur gewartet wird, ob nicht endlich irgendwie der Anschluss aus Deutschland Autobahn oder die Bahngleise gelegt und in Betrieb genommen werden.
Aber wer trägt dann da die Verantwortung aus Ihrer Sicht? Wenn Sie sagen, der ist zu behäbig, ist das dann nur die Politik oder wo hakt es dann da genau?
Ja, an ganz vielen Sachen. Das sind einerseits die Akzeptanzfragen, das ist einerseits eben der Vorbehalt, Deutschland ist ein dicht besiedeltes Land, die Leute wollen Infrastruktur eben nicht in ihrer Umgebung haben und die Prozesse, um das zu klären, sind eben sehr langwierig. Es ist wichtig, glaube ich, dass die Bevölkerung beteiligt wird, aber man könnte natürlich die Verfahren straffen, in denen das geschieht, ohne die Beteiligungsmöglichkeit tatsächlich zu eliminieren. Also oftmals ist es ja auch die Frage, wie oft kann ich eigentlich neue Vorbehalte einbringen? Ja, und da wäre es eben schon zum Beispiel eine Bündelung vielleicht wichtig, ne, dass ich die Vorbehalte dann schon auf einmal einbringen muss und nicht sozusagen staffeln kann. Und das wird ja dann aus strategischen Überlegungen herausgetan. Ne? Wenn man ein Projekt verhindern will, dann ist ja gut, nicht alles gleich auf den Tisch zu bringen, sondern dann scheibchenweise sozusagen einen Vorbehalt nach dem anderen anzumelden. Und solange das Rechtssystem das zulässt, ist das natürlich problematisch, weil es dann die Verfahren massiv in die Länge treibt. Dann ist natürlich die Frage auch beim Artenschutz, ne? Wer kann eigentlich klagen? Geht es um das Tier oder geht es um die Art? Das sind so Dinge, die verfahrenstechnisch relevant sind, wo man sicherlich ganz viel Potenzial hat, die Verfahren zu straffen. Zwar nicht beliebig, man möchte die Beteiligung, glaube ich, schon aufrechterhalten, das muss man auch in einem Rechtsstaat, aber man kann da straffen. Und dann ist natürlich auch noch die Frage, die Umsetzung der Planungs- und Genehmigungsverfahren. Wir arbeiten eben auch sehr, sehr behäbig in den öffentlichen, in der öffentlichen Verwaltung, wenn man zum Beispiel digitalisieren würde und konsequent einfach den Aktenaustausch digital gestalten würde, dann würden auch viele Wegzeiten und viele Papierstapel abgebaut und das könnte natürlich auch nochmal weiterhelfen. Aktuell muss man Papierakten hin und her schicken, muss man in verschiedene Ämter fahren, um Einsicht zu nehmen in verschiedene Vorhaben und so. Das könnte man natürlich auch straffen. Also da gibt es auch ein großes Potenzial. Ich glaube, digitalisiert auch zur Beschleunigung der Verwaltung, damit man eben mit gegebenem Personal, man hat einfach zu wenig Personal an einigen Stellen. Und jetzt fragt sich, können wir so einfach die Personaldecke ausweiten? Können wir wahrscheinlich nicht. Aber man könnte zum Beispiel über Digitalisierung dafür sorgen, dass man Prozesse einfach effizienter gestalten kann und dann eben auch mit dem gegebenen Personal schneller ist. Oder vielleicht auch die Arbeit anders verteilen kann. In dem Moment, wo die Sachen digitalisiert und von verschiedenen Ämtern aus einsehbar sind, kann man vielleicht die Arbeitsprozesse auch so verteilen, dass eben, wenn irgendwo Kapazitäten frei sind, das eben da bearbeitet wird. Also da ist vieles denkbar, aber es ist auch ein super dickes Brett, weil man sieht ja schon, es sind ganz viele verschiedene Aspekte, die da berücksichtigt werden müssen.
Kommen wir nochmal zum Umbau der Wirtschaft oder vielleicht auch gezwungenermaßen, was da auf uns zukommt. Sie haben vor kurzem in einem Interview gesagt, die Strukturen in der Industrie so zu erhalten, wie sie sind, sei eine Illusion. Ich habe auch von Ihnen gehört, bei Steingart haben Sie das, glaube ich, vor einigen Wochen gesagt, als wir da auch schon alle drüber diskutiert haben, dass vielleicht auch Rettungsschirme möglich werden oder fällig werden könnten, wenn es dann Probleme gibt. Wie kann man sich das vorstellen, Ihre Zusammenarbeit mit der Politik? Gibt es da jetzt schon für jedes Szenario, sage ich mal, einen Plan? Ist die Politik da gut vorbereitet oder müssen wir uns Sorgen machen, dass da was nach hinten losgeht?
Oh, das ist natürlich eine sehr, sehr allgemeine Frage. Insgesamt, glaube ich, muss man ohnehin mit Blick auf diese signifikante Transformation, es wird sich ja ganz viel ändern. Und ich glaube, das Wichtige, was wir jetzt auch angehen müssen, ist, die Rahmenbedingungen für die Unternehmen an den Märkten, die müssen wir massiv verbessern. Und da habe ich durchaus so ein bisschen Sorge, dass wir aktuell einfach auch teilweise aus Hilflosigkeit, klingt jetzt vielleicht ein bisschen dramatisch, denken, wir müssen einen Plan haben. Wir müssen doch jetzt verstehen, wo es hingeht. Und in so einer massiven Transformation, wie wir sie aktuell haben, ist das aber nicht wirklich möglich. Wir werden gar nicht wissen, wo es ganz genau hingeht, weil in einer Marktwirtschaft ergibt sich typischerweise daraus, dass Unternehmen gute Ideen haben und erfolgreiche Geschäftsmodelle sich überlegen. Daraus ergibt sich, wo es hingeht. Ja, und das müssen wir zulassen, diese schöpferische Zerstörung quasi. Es wird vieles nicht mehr in die Zukunft zu führen sein. Das heißt, es wird auch vieles verloren gehen sozusagen. Davor haben die Menschen natürlich Angst vor dieser Veränderung, aber man muss eben auch sehen, dass natürlich umso besser das wirtschaftliche Umfeld ist in Europa, desto mehr wird auch geschaffen, desto mehr Schöpfung von neuen Geschäftsmodellen gibt es. Und darin zu vertrauen, das fällt den Menschen natürlich schwer, weil wer nicht gar nicht weiß, was setzt sich denn in Europa an attraktiven Geschäftsmodellen in Zukunft durch, dann habe ich ja nichts, woran ich mich festhalten kann. Und es kann eben zum Beispiel sein, dass wir in Zukunft Pflanzenschutz durch künstliche Intelligenz massiv nachhaltiger machen können. Einfach dadurch, dass wir Pestizidnutzung reduzieren können, indem wir Wetterdaten nutzen und die Landwirtschaftsbetriebe eben mit Software ausstatten, die dann den Pestizideinsatz minimiert. Das ist für die attraktiv, weil dann haben sie nicht so viel zu tun mit den entsprechenden Regulierungen. Dann haben sie eben auch weniger Kosten, um die Pestizide einzukaufen. Das kann natürlich attraktiv sein, aber das sind eben Dinge, wo man noch nicht weiß, ob es funktioniert, wie viel man damit verdienen kann. Und das macht dann natürlich den Menschen Angst. Und das wird in vielen Dimensionen so sein. Und für die Politik ist eigentlich die Herausforderung jetzt sozusagen die Marktregeln so zu setzen, dass eben die richtigen Dinge teuer werden, nämlich Umweltverschmutzung, CO2-Ausstoß, also insbesondere zum Beispiel den europäischen Emissionshandel stärken, sektorübergreifend ausgestalten. Das ist erstmal unangenehm, weil dann wird ja der CO2-Ausstoß teurer und das werden wir alle im Portemonnaie merken. Aber wenn wir das so machen, dann nimmt ja die Europäische Union auch Geld ein aus diesem CO2-Handel und kann dieses Geld nutzen, um es den Menschen zurückzugeben. Das heißt, man kann eigentlich diese Belastungen unmittelbar mit den Einnahmen wieder abfedern. Was passiert, wenn ich das anders mache? Nicht mehr mit einem CO2-Handel, sondern mit Regulierung, mit Vorschriften. Erstmal ist es dann schwieriger für die Unternehmen zu verstehen, was sind denn meine Chancen? Beim Emissionshandel, da verstehe ich ziemlich genau, meine Chance besteht nämlich darin, Geschäftsmodelle zu entwickeln, die CO2 vermeiden. Ja, und alles, was darauf einzahlt, das wird sich auszahlen. Und alles, was nicht darauf einzahlt, wird unangenehm und teuer und keiner will es auf Dauer mehr, weil eben niemand diese Kosten tragen will. Wenn ich es mit komplizierten Vorschriften und Regulierungen mache und auch nicht absehbar ist, was wird denn noch alles verboten, dann schafft man Unsicherheit für die Unternehmen. Dann ist nicht so klar, wenn ich mir was Gutes ausdenke, was eigentlich nachhaltig ist, ist es denn dann erlaubt oder verstößt das gegen eine von diesen Vorschriften, die jetzt schon existieren oder vielleicht noch kommen. Ja, das heißt, es gibt eine große regulatorische Unsicherheit und ich nehme auch als Staat, wenn ich mit Verboten arbeite, überhaupt nichts ein, um dann sozusagen die Belastung der Menschen abzufedern. Teurer wird es für die Menschen ja auch, weil diese neuen Geschäftsmodelle müssen ja erstmal mehr kosten, weil sonst hätte man es ja vorher schon gemacht, ohne die ganzen Verbote. Also teurer wird es dann auch, die Belastung wäre da, aber es gibt kein Budget, um das abzufedern. Und ich glaube, da ist ganz wichtig, dass der Staat in die Richtung geht, tatsächlich einen klugen Rahmen zu bauen und auch darauf zu vertrauen, dass die Wirtschaft darauf reagiert, was sie tun wird. Aber das Vertrauen in so disruptiven Phasen in Marktprozesse ist oftmals nicht so ausgeprägt, einfach wegen der großen Unsicherheit. Einfache Lösungen sind dann gefragter und man denkt, man muss doch irgendwie eine Idee davon entwickeln, was der große Plan ist. Und das müssen wir dann machen. Und so funktioniert es aber nicht. Die Planwirtschaften der Welt sind damit regelmäßig auf die Nase gefallen. Also man hat es in der Historie ja auch schon, in der Geschichte schon gesehen, dass Planwirtschaft nie gut funktioniert hat. Und da müssen wir jetzt eben aufpassen, dass wir aufgrund dieser großen Herausforderung nicht unseren marktwirtschaftlichen Rahmen zerstören und dadurch uns Chancen nehmen, sondern ihn schärfen und dadurch der Wirtschaft ermöglichen, sich Chancen zu erarbeiten, was dann eben wiederum auch zu Arbeitsplätzen führt.
Sehr guter Punkt, dass wir die Veränderung ja, den Leuten vielleicht auch näher bringen und das wird natürlich auch Schmerzen mit sich bringen. Ist es auch wichtig, den Leuten dann einfach mal zu sagen, was passieren kann? Zum Beispiel, wie wahrscheinlich ist aus Ihrer Sicht ein Blackout?
Das halte ich ehrlich gesagt für nicht so wahrscheinlich. Also okay. Unser Stromsystem ist sehr, sehr gut aufgestellt. Wir haben da extrem viel Expertise, auch bei den Netzbetreibern. Es wird extrem hart daran gearbeitet, für alle Eventualitäten gerüstet zu sein. Das halte ich ehrlich gesagt für nicht so wahrscheinlich, dass wir da einen Blackout haben. Ich würde denken, dass wir vielmehr in der mittleren Frist dafür sorgen müssen, dass wir genügend Kapazitäten haben, dass wir eben diese Transformation tatsächlich auch sinnvoll begleiten, sodass am Ende das Stromversorgungssystem in Deutschland gut aufgestellt ist. Wir werden jetzt alle Kernkraftwerke abschalten. Die Kohlekraftwerke sind auch konzentriert und nicht so flexibel verteilt wie Gaskraftwerke. Und der alte Plan war ja, wir bauen jetzt ein paar Gaskraftwerke zu, die dann auch wasserstofffähig sind. Und diese Kapazitäten, die wären viel besser in Deutschland verteilt gewesen als die alte Kraftwerksstruktur, die ja sehr zentralistisch geplant war. Und man hat eher die Kraftwerke, Atomkraftwerke, Kohlekraftwerke so ein bisschen dahin gebaut, wo die Nachfrage ist. Und die neue Struktur ist aber eher, dass natürlich der Wind wird vorwiegend oft aus dem Norden kommen. Und dadurch hat man so ein bisschen so eine zentralistische Struktur und braucht das Netz dazu. Man hätte jetzt sich ein bisschen Luft verschafft, indem man Gaskraftwerke über die Republik verteilt, sodass man da abfedern kann. Wenn das jetzt nicht in dem Umfang passiert, dann müssen wir sehr klug dafür sorgen, dass die Anreize trotzdem da sind, die Erzeugungsinfrastruktur mehr oder weniger verbrauchsnah zu bauen oder zumindest nicht so stark zentralisiert, dass unser Netzzubau nicht hinterherkommt. Aber ich sehe jetzt akut eigentlich keine Gefahren. Und es ist immer wichtig, solche Möglichkeiten im Kopf zu behalten, damit man vorsorgt. Aber ich glaube nicht, dass wir da akut in Bedrohung, in Gefahr sind.
Jetzt gab es ja neue Zahlen vom Bundeswirtschaftsministerium. Angeblich soll der Anteil von russischem Gas, also was wir jetzt in Deutschland haben, von 55% auf 35% gesunken sein. Ende April war das, glaube ich. Erste Frage, stimmt das? Und zweite Frage, wie ging das denn so schnell?
Ja, ich meine, das zeigt ja auch, dass durchaus was machbar ist. Das ist ja auch in all diesen Expertisen schon betont worden, dass wir durchaus eine gewisse Flexibilität haben, die Abhängigkeit auch relativ zügig zu reduzieren. Dazu muss man sagen, von 55 auf ungefähr 40%, das war schon der Fall vor dem Angriff auf die Ukraine. Einfach deswegen, weil die, weil Russland ja nur die vertraglich vereinbarten Mengen geliefert hat und nicht mehr. Das heißt, Russland selber hat durch seine Zurückhaltung des Angebots schon dafür gesorgt, dass unser Anteil an russischem Gas gesunken ist, allerdings unsere Zahlungen massiv in die Höhe geschnellt sind, wie so eine Ausnutzung einer Marktmacht. Man hat eben durch eine Zurückhaltung des Angebots seine Gewinne gesteigert. Und das ist ja auch der Grund, warum viele dann gesagt haben, so, das müssen wir irgendwie adressieren. Das können wir einfach nicht so zulassen, sozusagen, dass wir, dass uns der, das Angebot verknappt wird und wir aber dafür dann auch noch mehr zahlen. Darüber hinaus ist es natürlich so, dass dann Aktivitäten in die Wege geleitet wurden, um Gas einzusparen. Und man sieht, das trägt Früchte. Der BDIW hat ja auch eine Studie rausgebracht, wo aufgezeigt wurde, prinzipiell, wenn man wirklich alle Register ziehen würde, könnte man sogar 20% des deutschen Gas, der deutschen Gasnachfrage einsparen. Ich meine, das ist eine sehr optimistische Zahl und würde voraussetzen, dass man wirklich an alle Verbraucher auch rankommt und tatsächlich die Menschen dazu motiviert, ihre Heizung auch 1-2 Grad runterzudrehen. Ja, das ist ein riesiges Potenzial, das man da einsparen könnte. Allerdings muss ich die Menschen auch dazu bekommen. Das ist nicht so einfach, ne? Weil die haben ja auch keinen Zähler. Die haben oftmals langlaufende Verträge, sehen diese Preissprünge gar nicht in dem Moment, wo diese Preissprünge tatsächlich an der Börse kommen. Ja, und den Leuten zu sagen, am Ende des Jahres oder in Zukunft werden dann eure Gasverträge, eure Preise erhöht. Und deswegen spart jetzt schon mal. Das ist natürlich schwierig. Also einige wird man damit erreichen, andere wird man damit nicht erreichen. Vor allen Dingen, weil mein individuelles Einsparen ja nicht dazu führt, dass mein Vertrag dann nicht erhöht wird. Ja, also auf eine Art ist es auch ein bisschen eine Frage, lohnt sich es dann für mich, mich massiv einzuschränken, wenn die anderen alle nicht mitmachen. Am Ende habe ich dann doch die höheren Preise an uns.
Höhere Preise, das ist ein gutes Stichwort. Jetzt müssen wir noch kurz über die Inflation sprechen. Wie schätzen Sie da die Lage ein, beziehungsweise wie wird sich's entwickeln? Also die ist ja jetzt schon hoch, aber jetzt haben wir ja viele Sachen, die dafür sprechen, dass es eigentlich ja, zumindest teuer bleiben könnte, vielleicht noch teurer wird. Energie ist ja so ein Thema. Jetzt sollen ja auch die Gaspreise sollen ja angeblich weitergereicht werden dürfen an die Verbraucher komplett. Generell Energie wird teurer. Wir haben CO2-Bepreisung, was nicht alles, Deglobalisierung, was vielleicht auch dafür spricht, wenn die Produktionen vielleicht nicht mehr ganz so verteilt werden, vielleicht wieder manche Sachen vor Ort hergestellt werden. Also es gibt sehr viele Sachen, die dafür sprechen, dass viele Dinge teurer werden. Wie schätzen Sie dann die Inflation jetzt in den kommenden Monaten und vielleicht auch Jahren an?
Ja, die Situation ist da sehr herausfordernd. Wir haben ein nicht geringes Wirtschaftswachstum, eigentlich eine Stagnation im Winterhalbjahr und jetzt aufgrund der Ukraine-Krise wird es auch erstmal so weitergehen, dass die Wirtschaft nicht so richtig durchstarten kann. Ne? Das hat vielfältige Gründe, unter anderem die Engpässe in der Lieferkette in China. Gibt es jetzt wieder die Lockdowns. Das werden wir in Europa auch massiv merken. In den USA ist die Inflation ist die FED eigentlich hinter der Kurve noch. Ne? Also da ist natürlich die Frage, kriegen die eine weiche Landung hin oder geht Amerika auch in die Rezession, was natürlich auch nach Europa überschwappen würde. Also die Lage ist herausfordernd. Die Inflation hat sich eigentlich auch schon vor dem Angriff auf die Ukraine aufgebaut. Also das ist jetzt auch nicht die richtige Geschichte, die erzählt wird, wenn gesagt wird, die Inflation ist erst durch den Angriff auf die Ukraine so dynamisch geworden. Eigentlich war das schon vorher absehbar. Das haben auch viele, auch ich habe immer wieder darauf hingewiesen, dass diese Inflation in den Energiepreisen natürlich sich Stück für Stück auch manifestieren wird in der Kerninflation. Einfach deswegen, weil die Kosten der Unternehmen natürlich durch die hohen Energiepreise oder die hohen Preisanstiege bei Energie über viele Monate, sind die Kosten natürlich gestiegen. Und diese gestiegenen Kosten werden dann verzögert an die Konsumentinnen und Konsumenten weitergegeben. Das heißt, die Güterpreise werden höher. Und das führt dann natürlich auch zu einer Steigerung in der Kerninflation und auch die Lebensmittelpreise sind natürlich beeinträchtigt. Zum einen durch steigende Düngemittelpreise, das hängt direkt mit den Preisen fossiler Energieträger zusammen, weil fossile Energien, Gas ist Basis der Düngemittelproduktion. Das heißt, Düngemittel sind durch die Gasknappheit auch teurer geworden Und es gibt jetzt noch die Ausfuhrstopps aus Russland, aus der Ukraine, was die globale Nahrungsmittelversorgung natürlich beeinträchtigen wird. Also die Inflation wird schon anhaltend hoch bleiben erstmal. Und das ist eine große Herausforderung. In einem Umfeld, wo die Wirtschaft eigentlich stagniert aktuell. Ne? Das heißt, geldpolitisch muss man eigentlich die Inflation einbremsen. Je später man agiert, desto herausfordernder wird es. Weil wenn sich erstmal die Inflationserwartungen anheben, die sind ja aktuell noch nahe bei 2%, also bei dem mittelfristigen Inflationsziel der EZB. Wenn die Inflationserwartungen jetzt aber steigen, dann kommt es natürlich zu verschiedenen Prozessen, die die Inflation weiter anheizen, nämlich zum Beispiel zu hohen Lohnabschlüssen, weil die Gewerkschaften dann natürlich diese aktuelle und zukünftige Inflation, also die Realeinkommensverluste, die dadurch resultieren, die wollen die Gewerkschaften dann natürlich kompensieren in den Lohnverhandlungen. Dann werden die Lohnabschlüsse hoch und dann ist das natürlich wieder ein Kostentreiber, der sich dann wieder in höheren Preisen widerspiegeln wird, weil natürlich die Löhne ein ganz wichtiger Kosten Block für die Unternehmen sind und es wird natürlich dann auch weitergegeben und es kann dann zu einer sogenannten Lohnpreisspirale kommen. Außerdem ist es so, dass wenn die Inflationserwartungen ansteigen, die Leute dann anfangen, Hamsterkäufe zu tätigen, ne? Also sagen lieber bei günstigen Preisen jetzt einkaufen, langlebige Güter zum Beispiel, als später, wenn es schon alles teurer ist. Aber das ist natürlich auch problematisch, weil dann natürlich auch die Inflation angeheizt wird, weil die Nachfrage dann nochmal steigt. Also ganz gefährlich, dass die Inflationserwartungen steigen, deswegen muss eigentlich die EZB jetzt reagieren. Ich erwarte schon, dass im Juli ein Zinsschritt kommt und dann noch auch zeitnah weitere Zinsschritte folgen. Das ist deswegen schmerzhaft, weil wir natürlich in einem wirtschaftlichen Umfeld sind, in dem ein Einbremsen der Wirtschaft natürlich auch gar nicht unbedingt wünschenswert ist aus realwirtschaftlichen Gesichtspunkten, aber die Inflation nicht in den Griff zu bekommen, wäre deutlich schmerzhafter für die Wirtschaft, weil natürlich, wenn die Inflation sich erstmal stark dynamisiert, dann muss man geldpolitisch massiv gegenhalten und dann bringt man natürlich die Wirtschaft erst recht in eine Rezession. Also man muss jetzt geldpolitisch agieren, man muss versuchen, das so zu machen, dass man eben noch eine weiche Landung hinkriegt, ohne sozusagen so stark einzubremsen.
Also Sie würden auch die Zinsen jetzt, wenn Sie entscheiden müssten, dürften, würden Sie auch die Zinsen anheben?
Ja, natürlich. Natürlich würde man jetzt die Anleihekäufe zurückfahren, weil gleichzeitig die Anleihekäufe noch aufrechtzuerhalten und einen Zinsschritt, das ist problematisch, weil es die kurz- und langfristigen Zinsen eigentlich in Widerspruch bringt. Und man müsste jetzt die Anleihekäufe zurückfahren. Das will die jetzt EZB aber tun vor dem dritten Quartal. Und das heißt, es könnte dann im Juli ein Zinsschritt erfolgen. Und das ist durchaus auch angebracht, eben um die Inflation jetzt zu stoppen, um die Wirtschaft so ein bisschen abzukühlen und vor allen Dingen, um die Inflationserwartungen niedrig zu halten. Es muss jetzt bei den Gewerkschaften und bei allen Akteuren in der Wirtschaft klar ankommen, dass die EZB das Ziel der Preisstabilität hochhält, damit man eben nicht aufgrund dieser hohen Inflationserwartungen, die sonst resultieren würden, einfach noch mehr Dynamik in das Inflationsgeschehen bringt. Also das ist jetzt schon essentiell wichtig.
Jetzt kommen wir langsam zum Ende. Noch zwei Sachen. Wir haben ja ein China-Problem momentan oder schon seit ein paar Wochen. Denn auch wenn wir jetzt die Zinsen anheben, vielleicht dämpft es die Inflation ein bisschen. Aber diese Lieferkettenproblematik ist ja eher ein Problem. Wenn zu wenig Sachen da sind, steigen die Preise im Zweifel weiter. Da kann man auch kein Geld drauf werfen. Also egal, ob ich die Zinsen jetzt anhebe oder mehr Geld drucke. Das ist schon so ein Problem, oder? Treibt sie das auch um, weil man da auch irgendwie nicht wirklich Zugriff hat, was die chinesische Regierung da so treibt und mit den Lockdowns?
Ja, sowohl kurz- als auch langfristig. Also kurzfristig ist es so, dass wir diese Problematik in der Lieferkette merken werden in der europäischen Wirtschaft und natürlich nicht so einfach was machen können. Umso wichtiger ist es aber sozusagen, Angebot und Nachfrage in Ausgleich zu bringen und jetzt nicht anzufangen mit zum Beispiel auch noch Konjunkturprogrammen, die Wirtschaft anzuheizen. Also wenn nichts produziert werden kann, weil wir diese Lieferkettenproblematik haben, dann ist so eine nachfrageorientierte Politik eigentlich nicht sinnvoll, weil es dann eben die Probleme noch weiter verschärft. Das heißt, wir müssen eigentlich eher jetzt eine angebotsorientierte Politik fahren. Das, was wir am Anfang besprochen hatten, dass man einfach bei Investitionen jetzt schaut, dass man eben es möglich macht, die Genehmigungsverfahren und die Umsetzung schneller zu machen. Also alles, was jetzt dazu führt, dass das Angebot ausgeweitet werden kann, schneller, das ist gut. Es ist natürlich auch gut, dafür zu sorgen, dass man jetzt Vorprodukte, die man aktuell nicht aus China zum Beispiel beschaffen kann, wenn man das anderweitig organisiert, das ist auch gut. Wir haben auch ein paar langfristige Probleme, auch Fachkräftemangel zählt dazu, hatte ich schon so ein bisschen darauf abgestellt, als ich gesagt habe, wir können ja in den öffentlichen Verwaltungen jetzt nicht ganz kurzfristig unser Personal massiv ausweiten. Wir haben einfach auch in vielen Bereichen die Leute gar nicht, die man kurzfristig rekrutieren könnte und die dann eben bestimmte Aufgaben übernehmen könnten. Insofern, da muss man schauen, dass man eben eher eine angebotsorientierte Politik macht, aber gleichzeitig eben versucht, die Inflation im Griff zu behalten. Das ist jetzt wirklich sehr wichtig. Und insofern muss man natürlich auch sehr aufpassen jetzt bei den Entlastungsmechanismen. Zum einen müssen wir aufpassen, dass die Preise wirken können, dass also das, was knapp ist, zum Beispiel fossile Energieträger, dass man da auch den Nachfrageeffekt mitnimmt und nicht die Preise auch noch senkt, weil dann weitet man ja die Nachfrage nach etwas aus, was eigentlich nicht in großem Umfang verfügbar ist. Da müssen wir schauen, dass wir den Nachfrageeffekt wirken lassen und dann diejenigen, die davon belastet sind, wirklich diese Härten nicht tragen können, die müssen wir entlasten. Aber breite Entlastungspakete, die vielen zugutekommen und die dann vielleicht sogar die Nachfrage noch ankurbeln, das ist natürlich auch kontrainduziert im Moment. Also sehr herausfordernd für die Politik aktuell.
War das zum Beispiel jetzt ein Fehler, vorübergehend ab 1. Juni die Steuern zu senken, denn das Geld wird dann wahrscheinlich im Zweifel jetzt umverteilt einfach an die Mineralölkonzerne und unterm Strich hat dann niemand was
also
davon.
Also die Benzinpreise aktuell zu senken, halte ich wirklich für einen Fehler. Ich würde denken, erstmal wirkt das zu breit. Das kommt natürlich auch vielen zugute, die es nicht brauchen, auch wenn die Menschen wahrscheinlich dann für sich selbst widersprechen würden. Aber es ist einfach so, dass man jetzt aktuell wirklich diejenigen, die diese Härten nicht tragen können, die muss man entlasten. Man kann natürlich Leute, die aufs Auto angewiesen sind wirklich sehr geringe Einkommen haben oder auch mittlere Einkommenfamilie, die kann man nicht im Regen stehen lassen. Aber man muss jetzt nicht eben Menschen, die wirklich gut situiert sind und fahren, die Benzinkosten reduzieren. Also man sollte wirklich tunlichst versuchen, anders an die Menschen heranzukommen, für die man die Härten abfedern muss und nicht in der Breite durch Mehrwertsteuersenkungen oder durch Benzin-Energiesteuersenkungen wirklich die Breite der Bevölkerung entlasten. Das ist eigentlich jetzt kontrainduziert.
Und jetzt noch abschließend noch geben Sie uns vielleicht noch ein bisschen Optimismus, was Positives, vielleicht ganz kompakt, was können wir tun, damit wir in ein paar Monaten und vor allem auch in ein paar Jahren viel besser dastehen als heute?
Also ich bin eigentlich schon optimistisch, weil wir in Europa schon gute Pläne haben. Ich glaube, der Green Deal, das zeigt sich jetzt auch, ist nicht nur Klimapolitik, sondern ist eben auch Sicherheitspolitik. Europa hat durch die Transformation zur Klimaneutralität natürlich die Chance, auch mehr Sicherheit sich zu erwirtschaften, weniger Energieabhängigkeit vom Ausland. Und wir haben die Chance, unsere Energieabhängigkeiten zu reduzieren, indem wir die Lieferungen, die Importe von Energie nach Europa massiv diversifizieren können, weil es haben ja viel mehr Länder gute Bedingungen, erneuerbare Energien zu erzeugen und dann zum Beispiel daraus Wasserstoff zu machen und synthetische Kraftstoffe, die wir dann importieren können, auch auf klimaneutrale Art, auch indem die Schiffe, die das transportieren, dann mit klimaneutralen Kraftstoffen betrieben werden. Und da haben wir eine Möglichkeit, eben Kooperationen mit Ländern in aller Welt zu initiieren, um diese neuen Lieferketten, um diesen globalen Energiehandel mit erneuerbaren Energien aufzubauen, geht nicht übermorgen, aber geht im nächsten Jahrzehnt dann sicher. Und da müssen wir dran arbeiten, dass wir uns da Chancen eröffnen in Europa. Wir sind jetzt diese Woche gerade ab morgen in Australien mit der Bundesforschungsministerin und besprechen dort Möglichkeiten, eben Wasserstoff dort in Australien zu produzieren und nach Europa zu transportieren. Das ist sehr, sehr weit weg, aber andererseits ist Australien ein attraktiver Partner, weil es ist ein demokratisches Land. Ja, also die Rechtsstaatlichkeit ist da gegeben. Es ist ein forschungsstarkes Land. Es gibt viele Universitäten, die eben auch an diesen Dingen arbeiten. Es gibt viele Unternehmen, die da ihre Chance sehen. Und das ist eben auch ein optimales Umfeld, um solche neuen Lieferketten gemeinsam zu durchdenken und dann vielleicht sogar über so eine lange Distanz mal zu realisieren. Also da sieht man schon, Gedanken wurden sich schon gemacht. Dieses Projekt mit Australien läuft schon seit 2 Jahren. Und da ist viel Energie schon reingeflossen, zu überlegen, wie kann man sich neue Optionen eröffnen im globalen Energiehandel. Und das, was mit Australien funktioniert, das funktioniert natürlich auch mit ganz, ganz vielen Ländern weltweit. Vielleicht auch mit Ländern, die eben noch gar nicht als Energieversorger weltweit auftreten, als Energieexporteur, aber auch mit anderen Ländern, die eben auch uns aktuell fossile Energien verkaufen zum Beispiel und auf Dauer einen Anreiz haben, auf erneuerbare Energien umzusteigen. Also ich glaube, da liegt viel Potenzial drin. Die Menschen haben immer Schwierigkeiten, sich Veränderungen vorzustellen. Wenn wir jetzt zum Beispiel ins Digitale gehen, hätten wir jetzt gedacht, dass wir auf diese Art ein Interview machen vor 20 Jahren? Sicher nicht. Hätten wir gedacht, dass das die ganzen Menschen in Deutschland gucken können, vom 12-jährigen Kind bis hin zur 90-jährigen Rentnerin? Nein, natürlich hätte man sich das nicht gedacht. Trotzdem passiert das und ich glaube, das kann einem Mut machen. Ich glaube, dass die Menschen in Europa kreativ genug sind, um Ideen zu haben und um ihre Zukunft zu gestalten. Und das macht unsere freiheitlichen Systeme ja auch aus, dass jeder beitragen kann, dass viele Ideen auf den Tisch kommen können, dass sie natürlich auch zerredet werden und diskutiert werden. Aber am Ende bewegen wir uns, glaube ich, in die richtige Richtung.
Noch eine Frage noch abschließend. Jetzt haben Sie es vorher gesagt, wir müssen auf die Marktwirtschaft vertrauen. Jetzt haben Sie aber auch den Green New Deal angesprochen. Es müssen ja gewisse Rahmenbedingungen gesetzt werden. Aber wie schaffen wir denn den Balanceakt, dass wir nicht dann doch zu sehr in Richtung Planwirtschaft kippen? Und ist das auch Ihre Aufgabe als Wirtschaftsweise, die Politiker ein bisschen im Zaum zu halten?
Ich glaube, man leistet einen Beitrag zur gesellschaftlichen Diskussion. Also ich versuche zumindest immer den Menschen das Vertrauen zu geben, dass man auf marktwirtschaftliche Prozesse vertrauen kann. Ich glaube, Green New Deal ist ein gutes Beispiel, weil da sind ja sehr marktwirtschaftliche Instrumente drin. Zum Beispiel das Umsetzungspaket hat ja jetzt schon vorgeschlagen, den europäischen Emissionshandel zu stärken und auf alle Sektoren auszudehnen, also den bisherigen Emissionshandel zu verheiraten mit einem Emissionshandel für Wärme und einem Emissionshandel für Mobilität. Ganz sind wir da jetzt nicht angekommen in aktuellen Verhandlungen, aber das wäre eben wichtig, ne, dass einfach CO2 teuer wird und den Unternehmen total klar ist, ich muss mir Dinge ausdenken, die CO2-Emissionen verhindern. Und dann entstehen die neuen Technologien, dann entstehen neue Ideen. Wir dürfen auch nicht so eingeschränkt denken und zu denken, Mobilität, das machen wir garantiert nur mit Batterien, da machen wir nichts mit Wasserstoff. Ich würde aktuell ehrlich gesagt so vorgehen, dass wir die Infrastrukturen für alles mit vielleicht sogar ein bisschen zu viel öffentlichem Geld ausbauen, sodass eben sozusagen das Beet bereitet ist dafür, dass Unternehmen sich wirklich alles ausdenken können und nachher in einer Konkurrenz auch der verschiedenen Technologien stattfindet. Dann haben wir vielleicht ein bisschen zu viel Wasserstoffnetz. Dann haben wir vielleicht ein bisschen zu viel Wasserstofftankstellen. Aber wenn dafür dann neue Möglichkeiten, neue Fahrzeuge entstehen, die vielleicht auch in alle Welt verkauft werden können, neue Transporttechnologien für zum Beispiel Synfuels und erneuerbare Energieträger existieren, die man auch in anderen Regionen der Welt verwenden kann. Dann gibt es ja zum Beispiel im Maschinenbau, in der Automobilindustrie wieder Geschäftsmodelle, die eben auch Wertschöpfung und Arbeitsplätze schaffen. Einfach weil man nicht nur für den europäischen Markt produziert, macht man heute ja auch nicht, sondern eben für Weltmärkte. Und deswegen würde ich eigentlich aktuell so vorgehen, dass man beim Infrastrukturausbau sehr, sehr umfassend ist und sagt, dann machen wir lieber zu viel als zu wenig. Und klotzen. Und bei den Rahmenbedingungen für die Märkte, das, was dann auf diese Infrastrukturen passiert, da würde ich denken, da kann man Marktprozesse wirken lassen. Wenn die Infrastrukturen da sind, dann gibt es ja auch keine Hemmnisse für Unternehmen und keine Henne-Ei-Probleme, irgendwas Bestimmtes zu tun. Also das wäre so ein bisschen das Zusammenspiel, das ich mir wünschen würde, vor allen Dingen auf europäischer Ebene, weil so eine Fragmentierung der Rahmenbedingungen in Europa, das schadet uns natürlich. Die Unternehmen denken ja nicht national, sondern international. Das heißt, wir müssen eigentlich schaffen, europäisch einheitliche, gute Voraussetzungen für die Transformation zur Klimaneutralität zu schaffen.
Frau Grimm, herzlichen Dank. Das hat viel Spaß gemacht.
Ich danke Ihnen.
Und danke an euch zu Hause fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ich glaube, wir haben einigen Stoff geliefert zum Diskutieren. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare und gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Frau Grimm, herzlichen Dank und wir sind jetzt raus. Danke euch fürs Zuschauen. Ciao.